geht's um den Vorhang im Tempel und die Frage, was hält mich davon ab, Gott zu begegnen? Wir haben gestern und vorgestern eine Klausur gehabt und im Leitungsteam und haben uns gefragt, warum ist es, dass wir als Christen oft nicht Gott begegnen, nicht von ihm hören. Wir beten, vielleicht antwortet er nicht. Wir wollen von ihm hören, wir wollen eine Richtung, wir wollen wissen, was wir machen sollen, und es kommt nichts. Und wie ist es, dass wir als Christen einfach ja manchmal ganz allein sind und Gott irgendwie fern ist? Im Alten Testament geht, ja, und wir kommen noch zu dem, gehen wir mal zur ersten Folie. Lord of the Rings, die Türen von Durin sind versperrt. Den Zugang zu Moria im Nebelgebirge. In The King of Narnia verschließt ein geheimnisvoller Schrank die Tür zu Gottes Reich oder öffnet sie auch. Und in Harry Potter and the Stone of Wisdom ist ein riesiger dreiköpfiger Hund, wie heißt der? Bitte? Fluffy. Right, Fluffy. Fluffy versperrt den Weg zu den unterirdischen Kammern. Ein Hauptmerkmal dieser Geschichte ist, dass es ein Hindernis gibt zum Ziel. Jemand will wohin, aber es versperrt etwas den Weg. Und wenn wir uns als Menschen das Ziel setzen, mit Kontakt mit Gott zu haben, also Kontakt mit dem Schöpfer des Weltalls, das muss man sich mal vorstellen, eine Verbindung mit diesem unbegreiflichen geistlichen Wesen, das Materie aus dem Nichts sprechen kann, dann verhindert uns manchmal, oder was verhindert uns, diesen Kontakt aufzunehmen oder diesen Kontakt zu erleben. Gibt es eine Mauer, gibt es einen Graben, gibt es ein Hindernis, das uns davon abhält, Gottes Gegenwart zu erleben, eine Verbindung mit Gott aufzunehmen? Also, was hält uns ab, mit Gott eine Verbindung? Das Erste und vielleicht das Wichtigste ist, dass wir Sünder sind. Gott ist heilig und du und ich, wir sind eben nicht heilig, wir sind Sünder. Und die Bibel, in der Bibel steht es ganz, ganz klar, dass unsere Sünden uns von Gott trennen, und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern im kommenden Leben genau so. Heilig ist Jahwe, unser Gott, aber alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Stell dir mal eine Säule vor. Okay, hier ist eine Säule. Die steht hier im Raum, vielleicht die da oder die da oben. Unten ist 0, oben ist 10, wird abgestuft. Oben sind die besten Leute, Menschen in der Welt, unten die schlechtesten. Und die Frage, die ich habe, wo würdest du dich auf dieser Säule platzieren? Ich würde sagen, ich bin vielleicht eine 6, 7. Bitte? Ganz oben, 10. 10, okay. That's good self-esteem. Okay, jetzt stellt euch vor, dass diese Säule sich jetzt weiterhin in den Himmel, bis zum Himmel hinauf, bis zum Ende des Weltalls, sagt man das Weltall? Bis zum Ende des Weltalls. Am Ende des Weltalls alles ist Gott, der heilig ist. Und die besten Menschen sitzen hier an der Decke, auf dieser Säule. Der Unterschied auch von den besten Menschen zu Gott ist trotzdem riesig. Also macht es überhaupt keinen Unterschied, wo auf dieser Säule du bist trotzdem von Gott und ich auch von Gott getrennt durch unsere Sünde. Gottes Weg, um die Sünde, welche die Menschheit von ihm trennt, aus dem Weg zu schaffen, ist selbst und stellvertretend für diese zu sühnen. Durch, ihr seid Christen, die meisten von euch, was ist geschehen, damit das passiert ist? Sagt mir einer, kann mir einer sagen? Kann es mir einer sagen? Can one of you tell me? How is it that God pays for our sins? How does he take away the separation between us and God? It's Christianity 101. Okay. Jesus. Kinderstunde, genau. Jesus, ja. Wie? Komm, es ist nicht so schwierig. Es gibt eine ganz einfache Antwort, die die meisten von euch kennen, und die heißt: stellvertretend für uns gestorben. Genau, und dabei die Schuld für unsere Sünden bezahlt. Menschen versuchen sich Gott zu nähern durch verschiedenartige Weise. Oh man, I'm having a tough time with German this morning. Also, manche Leute versuchen durch esoterisches Denken, einen Mantra, einen Guru, einen Propheten, Ahnenanbetung, Geisteranbetung oder Geisterbeschwörung, gute Taten, versuchen sie diese sich Gott zu nähern oder einer Gottheit zu nähern oder irgendetwas Göttliches nahe zu kommen, weil sie eine Verbindung suchen. Menschen versuchen sich Gott zu nähern. Aber es ist unmöglich. Opfer. Unmöglich, dass man sich Gott nähert, permanent, wenn man irgendein Tier opfert. Oder Gott irgendein Geschenk gibt. Oder Geld gibt. Oder jemand unterstützt. Alle diese Methoden können diese Trennung nicht aus dem Weg räumen. Jetzt gehen wir mal zur Stiftshütte. Wir gehen zurück ins Alte Testament, zur Zeit Mose. Und wir sehen, wie die Israeliten versucht haben, diese Trennung nicht nur darzustellen, sondern auch zu überwinden. In der Stiftshütte gab es das Allerheiligste, das Heiligste und den Vorhof. Im Vorhof durften alle kommen, Männer, Frauen, Kinder, ganz gleich. In das Heiligtum konnten nur die Priester gehen. Und in das Allerheiligste konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr, um was zu tun. Kann mir das jemand sagen? Bitte? Ja, genau. Am Sühnetag das Blut auf the Ark of the Covenant. Wie heißt das auf Deutsch? Die Bundeslade, genau, die Bundeslade mit dem Blut zu besprengen. Einmal im Jahr. Und zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligsten trennte ein großer Vorhang. Rot, blau, gold, weiß, wunderschön gestickt, sehr dick, sehr schwer. Und dann trennte der noch ein Vorhang, das Allerheiligste vom Vorhof. Und die Leute, das Volk Israel, war von Gott getrennt. Sie durften nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Gott sprach zu Moses aus dem brennenden Busch. Brennenden Busch, ja, sagt man so. Also Gott war gegenwärtig in diesem Brennen. Gott sprach zu Moses auf dem Berg Sinai in einer Riesenwolke, wo es auch Feuer gab. Und Gott war gegenwärtig in dieser Wolke. Gott sprach zu Moses bei der Stiftshütte aus der Rauchsäule. Gott war gegenwärtig in dieser Säule. Gott sprach zu Moses von der Bundeslade zwischen den Cherubin-Engeln. Gott war präsent, gegenwärtig in dieser Situation. Aber der normale Mensch durfte da nicht hin. Der erste Tempel brachte noch mehr Hürden zwischen Gott und den Menschen. Jetzt wurde das Heiligtum dreigeteilt. Da war noch ein Vorhof, dann war der Hof der Priester, dann war der Hof der Männer, dann war der Hof der Frauen und außerhalb war dann, konnten sich nicht Juden aufhalten, aber nicht innerhalb von diesen Höfen. Frauen, jüdische Frauen, waren am weitesten entfernt. Sie durften nicht mehr, wo die Männer waren und die Kinder auch nicht. Ja, und die Priester hatten ihren eigenen Vorhof und die Männer durften da nicht mehr rein. Also, dieser Tempel brachte immer noch mehr Trennung. Der zweite Tempel, hier sieht man den ersten Tempel noch, der wurde übrigens zerstört, gebaut von König Salomon und zerstört von, bitte, Nebukadnezar, neubabylonische König. Der zweite Tempel wurde circa 70 Jahre, nachdem der erste zerstreut war, wurde wieder aufgebaut, wieder gebaut unter Zerubbabel, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Und dieser zweite Tempel ging bis 70 nach Christus, also der bestand sehr viel länger und wurde, also fast 600 Jahre, 575 Jahre, und er wurde dann von den Römern 70 nach Christus auch wieder zerstört. Übrigens, was war im Allerheiligsten in diesem zweiten Tempel? Kann mir das jemand sagen? Was war in dem Allerheiligsten? Vorher war die Bundeslade drin, zwei große Cherub, bitte? Nein? Was war in dem Allerheiligsten jetzt? Wo Gott präsent sein sollte, wo die Gegenwart Gottes sein sollte. Was war jetzt drin? Im zweiten Tempel. Weiß irgendjemand? Nix. Nada. Null. Einmal im Jahr konnte noch der hohe Priester reingehen und ein bisschen Weihrauch verbrennen. Aber es war ansonsten gar nichts drin. Stand leer, irgendwie ironisch. Gott soll da drin sein, aber es ist leer. Nichtjuden, und jetzt schauen wir uns den zweiten Tempel mal an, die Nichtjuden durften zwar in den äußersten Hof, aber da war eine Mauer und über diese durften sie nicht drüber oder durch. Die Heiden, die Nichtjuden, waren weit von Gott entfernt, wurden von Gott entfernt gehalten. Wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir, wie im ersten Tempel wieder diese ganzen Barrieren zwischen Gott und den Menschen. Da gab es den Hof der Frauen, dann gab es den Hof der Männer, dann gab es den Hof der Priester, dann gab es den Hof, wo nur aktive Priester sich aufhalten konnten, dann gab es das Allerheiligtum und dann gab, Entschuldigung, das Heiligtum und dann das Allerheiligtum. Und dazwischen waren Mauern und Barrieren, Vorhänge. Der Vorhang, gehen wir mal zur nächsten Folie, der Vorhang war anscheinend bis zu 8 cm dick. Er war ungefähr 9 Meter breit und circa 18 Meter hoch. Er war so schwer, dass es eine Armee von Priestern bedarf, um ihn auszutauschen oder um ihn abzunehmen, um zu waschen. Was geschah, als Jesus starb? Der Vorhang wurde von oben bis unten zerrissen. Jesus starb am Kreuz, schrie und der Vorhang riss. Und was bedeutet das? Warum ist das geschehen? Was bedeutet dieser Riss im Vorhang? Die Trennung ist aufgehoben. Wir haben jetzt, das Volk hat wieder Zugang, ganz gleich ob Mann, Frau, Jude oder Nicht-Jude. Wir alle haben jetzt Zugang direkt zu Gott. Weil wir mit Gott versöhnt sind. Durch den Tod Jesu. Das, was uns getrennt hat von Gott, dieser Riesenvorhang, unsere Sünden sind jetzt zerstört. Und weiterhin sind alle anderen Barrieren auch. In Christus ist weder Jude noch Nicht-Jude. In Christus ist weder, gehen wir zur nächsten bitte, ist weder Mann noch Frau. In Christus ist weder Herr oder Sklave. Alle diese Barrieren, die uns von Gott trennen, die gibt es nicht mehr in Jesus. Wir können alle persönlich in die Gegenwart Gottes kommen. Und das ist unglaublich. Aber tun wir das? Das ist meine Frage. Wir als Christen, die wir direkten Zugang zu Gott haben, erleben wir diesen Zugang überhaupt? Gehen wir zur nächsten, bitte. Oh, ja, was wollte ich da noch sagen? Gott ist gegenwärtig, wir können in Gottes Nähe kommen, aber das bedeutet auch umgekehrt, dass Gott sich uns nähert. Und zwar, wenn wir Christen werden, geschieht was? Was ist eines der Dinge, das geschieht? Für jeden Christen, der sich bekehrt, wir kriegen den Heiligen Geist. Der Gott kommt und wohnt in uns. Wir sind jetzt der Tempel Gottes. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Aber wie merkt man das? Wie verspürt man das? Was für einen Unterschied macht das? Der Heilige Geist, lesen wir, der spricht zu uns. Der spricht zu dir, der spricht zu mir. Ob wir dem bewusst sind oder nicht, geschieht es dennoch. Und wie spricht der Heilige Geist zu uns? Und ich habe da ein paar Ideen. Er spricht durch mein Gewissen, my conscience. My conscience tells me what's right and wrong. Der Heilige Geist spricht in mein Gewissen. Er spricht in meinen Emotionen, in meinen, was ich erahne, was ich fühle. Er spricht in meinen Gedanken, aber wie weiß ich, dass es der Heilige Geist ist und nicht ich? Woher weiß ich, dass es Gott ist, der zu mir spricht oder nicht? Das ist die Frage. Wie höre ich den Heiligen Geist? Es heißt eigentlich hörendes Gebet. Wie hörst du Gott zu dir sprechen? Du bittest ihn, dass er mit dir spricht. Und dann musst du zuhören. Hört sich ein bisschen komisch an, aber wir beten, wir fragen Gott, dass er zu uns spricht und dann hören wir zu. Und wir überlegen, das, was mir jetzt in den Sinn kommt, das, was ich jetzt denke, ist das von Gott? Entschuldigung, ist das von Gott oder ist das von mir? Ich muss die Geister prüfen. Und so hören wir Gott. Probieren wir es mal, okay? Wir nehmen uns jetzt nur ein paar Minuten. Wenn du jetzt Christ bist, kannst du mit mir das tun. Wenn du nicht Christ bist, kannst du es auch probieren. Ich weiß nicht, ob Gott mit dir redet, vielleicht. Aber nur die nächste Minute, schließt eure Augen und fragt Gott, dass er etwas zu euch sagt. Etwas von Bedeutung. Also nicht nur, dass es morgen nicht regnet, sondern etwas, was für dich wichtig ist. Okay? Probieren wir es mal. Du fragst, du hörst und dann prüfst du. Okay? Eine Minute, nicht lang. Okay? Heavenly Father, I pray that you would speak into every heart, that you would open our minds, that, Lord, that you would communicate with us. We pray now in the next minute. We want to be quiet. We want to listen to you. We want to hear you. And perhaps you can tell us something that is of significance. Amen. Amen. Vor Jahren habe ich ein Mädchen betreut, 7 Jahre alt, das Hirnkrebs hatte. Und ich habe monatelang die Familie jeden Tag besucht nach der Arbeit. Ich habe jeden Tag gebetet, dass Gott dieses Mädchen heilt. Und ich war in Vancouver und kam aus einer Kirche, saß im Auto, habe geweint und habe gesagt, Gott, wird dieses Mädchen geheilt werden. Und es war, als ob eine Stimme sprach. Nein. Und dann wusste ich, das war Gott. Und das Mädchen starb. Vielleicht hat Gott dir etwas jetzt gesagt. Und wenn nicht, ist auch okay. Ich würde dich ermutigen, dieses Gebet weiterhin zu sagen, zuzuhören, um zu sehen, ob Gott dir etwas sagen will. Dir vielleicht etwas über deine Beziehungen sagen will oder vielleicht über dein Leben, dahin, wohin du gehst, was du tun sollst, was du nicht tun sollst, jeden Tag, weil du hast you have direct access to God, to his presence, seiner Gegenwart. Ja. Wie höre ich den Heiligen Geist und dann, woher weiß ich, dass es von Gott kommt? Und hier sind nur ein paar Dinge, die sage ich jetzt ganz schnell. Ist es im Einklang mit der Bibel? Ist es im Einklang mit der Frucht des Heiligen Geistes? The fruit of the Spirit. Ist es im Einklang mit der Weisheit von oben, was wir im Jakobusbrief lesen? Und wird das, was ich höre, von anderen bestätigt? Wenn ich jemand frage, was meinst du? Ich glaube, Gott sagt das und das. Oder du hörst das Gleiche von anderen, von jemand anders. Prüft alles und behaltet das, was gut ist. Ich habe noch ein paar Fragen zum Nachdenken. Der Weg zu Gott liegt dir offen. Gott will, dass du in seine Gegenwart kommst und ihn hörst und ihn erlebst. Die Frage ist das für dich Realität? Und wenn nicht, was steht im Weg? Ich sage noch ein ganz schnelles Gebet. Vergib mir, ich sage es auf Englisch. Es geht so viel leichter. Heavenly Father, we thank you that we can come into your presence, that you love us beyond anything that we can imagine, that you want us to be in contact with you, that you want us to speak with you, to tell you what's on our hearts and to hear from you. And we pray that that would be a reality for each and every one of us. We thank you in Jesus' name. Amen.